ARD. Bist du bereit?
Ja.
Okay.
Liebe kleine Schafe.
Oh, wir sind in der Warteschleife.
Herzlich willkommen. Einen kleinen Augenblick bitte noch. Wir sind gleich persönlich für Sie da.
Liebe kleine Schaffnerin, gern bleib ich im Wagen drin.
Was ist das für ein Lied von früher? Ja, muss ja, ne? Nicht zu glauben. Frechheit.
Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt ich. Diesmal Alex und die Warteschleife.
Okay, das müsste sein.
Ich führe Selbstgespräche vor einer Tür in Essen-Krai.
Vielleicht ist die Klingel kaputt.
Wegen einer E-Mail, die ich vor ein paar Tagen bekommen habe. Liebe Lea Utz, Ausrufezeichen, Sonnenemoji. Liest sich erstmal mittelmäßig aufregend. Der dringende Anruf betrifft die Stadt, in der ich lebe. Genauer gesagt die Ruhrbahn. Ich bin nämlich die letzten Monate zweimal beim Schwarzfahren erwischt worden und müsste dringend erfahren, welche Summe da nun offen ist. Am Anfang habe ich gedacht, okay, da ist jemand ohne Fahrschein gefahren. Keine große Geschichte. Was hat mein Podcast damit zu tun? Aber dann habe ich weitergelesen.
Du denkst jetzt sicher, was hat mein Podcast damit zu tun? Frechheit. Wenn die Tussi doch meint, ohne Fahrschein fahren zu müssen, dann soll sie ihren Mist doch selbst ausbaden. Zumindest würde ich das denken. Aber ganz so einfach ist der Sachverhalt dann doch nicht.
Zur Klärung des doch nicht ganz so einfachen Sachverhalts bin ich hier. Offiziell. So habe ich das meinem Chef verkauft. Inoffiziell bin ich neugierig, wer so schreibt.
Hi, hallo.
Ich bin Maria.
Ich bin Alexandra.
Oh, schön, dass du Zeit hast für mich, Alexandra.
Dann komm rein.
Alex ist Mitte 50 und mindestens so vergnügt wie in ihrer Mail.
Alle, die schlechte Laune haben, lässt man am besten links liegen und lacht drüber und denkt sich, mein Gott, was für ein Miesepriem, ne? Schnell weg hier, so ungefähr. Schlechtes Karma, ne?
Alex grinst mich an. Ihr Blick ist so durchdringend, dass sie meinen Karma-Punkte-Score bestimmt in 0,5 Sekunden berechnen kann. Sie schwebt in Leggings und einem weiten weißen T-Shirt Richtung Küche.
Kann ich dir irgendwas anbieten? Ein Eis? Nein.
Das Eis wäre nicht für mich, sondern für Alex' Tochter, Alea. Sie ist Mitte 20 und sitzt sehr blass und sehr schwanger am Küchentisch. Alex legt behutsam eine Hand auf ihren Bauch.
Hallo, Baby. Eine Woche noch. Eine Woche noch.
In einer Woche wird Alex Oma. Und vorher will sie unbedingt diesen Anruf machen.
Ich schau gerade. Ach, guck mal, jetzt ist auch ein Datum. 23.3.
Aus einer Schublade kramt sie zwei gelbe Zettel.
23.3.
Ja.
Und 5.5.
Ja. Zweimal 60 Euro.
Die Geschichte ist schnell erzählt. Alex ist zweimal ohne Fahrschein erwischt worden, macht zweimal 60 Euro Strafe, 120 Euro insgesamt. So viel Geld hatte Alex erst nicht. Und jetzt würde sie gerne bezahlen, aber sie ist echt spät dran. Seit sie zum ersten Mal erwischt worden ist, sind 4 Monate vergangen. Deswegen muss sie jetzt diesen Anruf machen. Bei der Ruhrbahn, so heißen die Öffis in Essen. Willkommen bei Telephobia, dem Podcast über bürokratische Vorgänge und Beförderungsentgelder.
Ich habe wirklich Schiss davor, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe richtig Angst, da jetzt anzurufen.
Wir sitzen jetzt im Wohnzimmer auf der Couch und Alex ist auf einmal überhaupt nicht mehr vergnügt.
Er ist auch wirklich, wenn man das so hört, denkt man sich, oh, für eine Bekloppte.
Sie ist fahrig. Hat rote Flecken im Gesicht.
Also wie hört sich das schon an, ne? Als erwachsener Mensch, der bald Oma wird. Ja, aber ich muss ja da anrufen.
Ich frage mich, wo die grinsende Frau mit dem Sonnenblumen-Emoji auf einmal hin verschwunden ist. Und warum ein Anruf in einem Callcenter Alex Angst macht.
Ich glaube, der wird richtig mies.
Warum?
Nur aus Erfahrung. Meistens haben die Leute da wenig Verständnis für, wenn man sowas nicht bezahlt.
Alex starrt zerknirscht ins Nichts hinter dem Couchtisch.
Was wäre denn jetzt das Schlimmste, was passieren könnte gleich am Telefon?
Dass sie vielleicht sogar sagen, ja, also da haben wir jetzt eine Anzeige geschaltet, weil sie das ja nicht bezahlen. Wer weiß, was dann passiert. Vielleicht komme ich ja nur im Gefängnis deswegen oder so.
Ich habe das später nachgelesen und das Ding ist, das ist nicht unmöglich. Wer die 60 Euro mehrfach nicht bezahlt, kann in Deutschland ins Gefängnis kommen. Ersatzfreiheitsstrafe heißt das. Wenn du kein Geld hast, bezahlst du mit Freiheit. Es gibt auch Kommunen, die das nicht mehr so machen. Aber in Essen, wo Alex wohnt, wird immer noch Anzeige erstattet. Sie hat sogar eine Bekannte, die deshalb im Gefängnis war.
Das konnten wir gar nicht fassen, aber das war so.
Das wird irgendwie immer absurder mit diesem Anruf. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Wenn Sie nicht ins Gefängnis wollen, drücken Sie bitte die 2.
Ich gehe eben auf Tastenfeld. Okay. Moment. 8, 2, 6. So. Anruf. So.
Liebe kleine Schaffnerin, bling, bling, bling.
Oh, wir sind in der Warteschleife.
Herzlich willkommen bei der Ruhrbahn. Einen kleinen Augenblick bitte noch. Wir sind gleich persönlich für Sie da.
Gut. Wir lauschen dem Warteschleifensong, in dem ein übergriffiger Fahrgast die Schaffnerin küssen will, beziehungsweise ihre Zitat, kleine entzückende, kleine berückende, Fahrkarten zwickende Hand.
Kleine berückende, Fahrkarten zwickende Hand.
Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Wir sind gleich für Sie da. Rund um die Uhr erreichen Sie uns auf ruhrbahn.de.
Aussteigen bitte. Aussteigen,
wir steigen nicht aus. Die kleine Schaffnerin kann uns gar nichts. Alex kennt sie gut. Die Warteschleife. Von Kundencentern, vom Arbeitsamt und vom Leben an sich.
Also dann ist man unglücklich, wo man ist. Und möchte eigentlich woanders sein und hat deshalb das Gefühl, in der Warteschleife zu hängen. Und das ist ein komisches Gefühl, weil man ist früher mal aus diesem schlechten Leben, ist man zwar ausgestiegen, aber man ist im guten Leben nie richtig angekommen.
Ich weiß nicht genau, was Alex meint mit dem schlechten Leben, aber ich muss wieder an ihre E-Mail denken. Weil da war noch ein anderer Satz, irgendwo in der Mitte. Vergraben zwischen Sonnenemojis und Ausrufezeichen.
Es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich nie damit gerechnet, überhaupt so alt zu werden. Aber die Gründe hierfür kann ich nicht einfach so raushauen. Das käme dann später.
Vielleicht ist später ja jetzt. Wir hätten ja Zeit.
Was ist das für ein Lied von früher? Ja, muss ja, ne?
Es geht los, als Alex ungefähr 13 ist.
Ich kam ja auch aus so einem total bürgerlichen Oma-Opa-Reihenhaus. Die Nachbarn hatten ihren schönen Garten und jeder hatte ein Auto. Und dann, mir hat da irgendwie was gefehlt, so was Lebendiges. Für mich wirkte das alles so ein bisschen tot.
Alex wohnt hier mit ihren Großeltern, weil ihr Vater im Ausland lebt und ihre Mutter so viel arbeitet.
Es war ja nichts so, was das Leben gefüllt hat, sondern das war ja alles so Fassade.
Alex hat das Gefühl, dass sie anders ist als die anderen. Wenn sie nach der Schule im Bus sitzt, starrt sie aus dem Fenster und beobachtet ihre Gedanken.
Wenn ein Gedanke in deinen Kopf einfach kommt und dann wieder weggeht, kann man sich durchaus fragen, wo kommt der her, wo geht der hin?
Sie versucht, ihre Gedanken zu verfolgen, aber jedes Mal entwischen sie ins Nichts. Sie fühlt sich wie eine Fremde in ihrem eigenen Kopf.
Und da kam aber das erste Mal die Angst so in meinem Leben. Angst vor was Komischem, einfach. Was Diffusem, was in der Ecke irgendwie schmort, aber was man nicht fassen kann.
Diese Angstzustände kommen immer wieder, bis Alex was findet, das die Angst erstmal betäubt.
Meine ersten Drogen habe ich bei meiner Mutter geklaut. Adrumbran, Lexotanil, Tavor, der ganze Kram.
Auf Partys schnüffelt sie Kleber. Das findet sie eigentlich widerlich, aber...
Ich habe immer überall mitgemacht. Früher, da habe ich oft Ja gesagt und meinte eigentlich Nein.
Sie kifft jetzt auch auf dem Pausenhof.
Das war so wie Christiane F. Meine, damals kam ja auch das Buch raus.
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ich habe das gelesen und habe den Film gesehen, fand das alles ganz toll.
Was fandst du toll daran?
Dieses Abenteuer, dieses Verbotene. Wenn man schon gekifft hat, dann war das kein großer Schritt zu härteren Drogen.
Den kleinen großen Schritt macht Alex in der Wohnung von ihrem Kumpel Günther. Ihr bester Freund Hansi ist an dem Abend auch mit dabei. Und es gibt noch einen Gast.
Und dieser Holländer, Johnny hieß der, der hatte eben dieses harte Zeug in der Tasche.
Sie sitzen in der Küche um einen runden Tisch zwischen Topfpflanzen und Sperrholzmöbeln.
Und dann hat dieser Johnny halt seinen Kram da ausgepackt, so ein braunes Pulver. Und das hat er sich auf einen Löffel mit Wasser dann aufgekocht, hat das dann in die Spritze gezogen und das dann halt sich dann gespritzt.
Alex wirft Hansi einen Blick zu.
Ich hatte, glaube ich, Herzrasen und also ich war richtig nervös, total. Hab gedacht, boah, was dich jetzt erwartet wohl und ja, und war aber auch voll neugierig.
Sie erinnert sich nicht mehr an den Einstich, nur noch an das Gefühl danach.
Dir ist alles egal. Ich sag mal, kein Todesfall, Lottogewinn, alles gleiche Stufe so. Du bist einfach zufrieden. Du stellst dich auch nicht mehr in Frage. Es ist so ein richtig Nachhausekommen-Gefühl. Deswegen ist das auch so gefährlich. Ja, ich glaube, da war ich auch noch 14. Da habe ich auch schon mit Heroin, glaube ich, angefangen.
Kurz nach dieser Nacht zieht Alex von zu Hause aus. Sie wohnt jetzt bei ihrem Freund, gegenüber von einem Pornokino.
Wir waren dann halt so ein süchtiges Drogenpärchen, wie man das so kennt. Ich habe mich ja dann auch schon wirklich so ein bisschen so wie Christiane F. gefühlt, ne? Und habe mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich das, was du auch wolltest. Aber das war ja dann gar nicht so, wie man dachte.
Jeder Tag folgt der gleichen Routine.
Aufstehen, Drogen besorgen, Geld besorgen, zurückkommen, Drogen nehmen, mit meinem Freund Liebe machen, am nächsten Morgen dasselbe. Wenn man Glück hat, springt noch ein halbes Hähnchen mal raus abends. Ja, und ansonsten, ja, war auch in der Nähe direkt Straßenstrich, sowas bleibt einem ja dann auch für den Notfall über.
Im Winter geht die Heizung nicht mehr an, weil keiner mehr die Rechnung bezahlt. Kurz vor Heiligabend wird der Strom abgestellt. Alex' Eltern wollen, dass sie einen Entzug macht.
Mit meinem Freund zusammen, bei meiner Großmutter. Wir haben es ja erstmal so versucht.
Besonders gut klappt es nicht. Sie bleiben nicht lange clean.
Und dann kamen die auf die Idee mit Afrika. Das war auch ein Schock dann erstmal. Ne?
Die Idee mit Afrika kommt auch von ihren Eltern.
Dein Papa wohnt ja in Afrika, wolltest du nicht mal besuchen?
Alex' Vater lebt im Kongo, in einer gated community in Kinshasa. Und da soll sie jetzt hin, auf unbestimmte Zeit.
Ja, mein gesundes Gehirn hat dann gesagt, cool, Afrika. Und das Süchtige hat die Fresse gehalten, ich weiß nicht warum.
Ihr Freund bettelt sie an zu bleiben. Aber Alex steigt trotzdem ins Flugzeug.
Ja, ich konnte einfach nicht mehr. Ich war noch jung, konnte ich ja nicht mein Leben wegschmeißen.
Im Kongo bleibt Alex ein ganzes Jahr clean. Dann sitzt sie wieder im Flugzeug, hoch über den Wolken, auf dem Weg zurück nach Deutschland.
Herzlich willkommen bei der Ruhrbahn.
Dem Mensch am Ende der Warteschleife wird relativ sicher relativ egal sein, was Alex vor 40 Jahren im Kongo gemacht hat. Es wird ihm auch egal sein, warum sie keinen Fahrschein hatte. Er wird eine Vorgangsnummer in einen Computer eingeben und ihr mitteilen, was da steht. Er wird sie nicht fragen, wie bist du hier gelandet?
Ich vermute, dass da gar keiner sitzt.
Sind die noch im Mittagsprogramm?
Nach einem Jahr im Kongo ist Alex zurück in Essen. Aber dort ist vor ihr schon was anderes angekommen. Ein neuartiges Virus.
Und als ich wiederkam, hatte mein Freund sich schon infiziert.
Mit HIV, so wie viele in der Drogenszene in Essen und auch in der queeren Community. Davon weiß Alex zu dem Zeitpunkt aber noch nichts.
Ich habe mich auch mit dem getroffen, tatsächlich, als ich wiedergekommen bin. Aber ich hatte kein Gefühl mehr über.
Alex trennt sich von ihrem Freund. Er stirbt Jahre später an AIDS.
Ich hätte mich sonst hundertprozentig angesteckt, wenn ich nur einmal wieder was mit dem gehabt hätte. Sind immer so Sachen, da denkt man, da hat der liebe Gott irgendwie mitgeholfen.
Zu Hause bleibt Alex nicht lange clean. Es fühlt sich fast so an, als wäre sie nie weg gewesen.
Als würde jetzt zum Beispiel so ein Harry Potter, ja, wieder in seine Stadt zurück müssen und wieder bei seinen Familien leben, ohne da wieder rauszukommen. So habe ich mich gefühlt.
Aber dann passiert etwas Magisches. Es wird Frühling. Alex ist 18 und so verliebt wie noch nie in ihrem Leben.
Man hat sich so von ihm so gesehen gefühlt und der hatte einfach so ein Lächeln immer und so was Positives, was er einfach mitgebracht hat.
Alex und ihr Freund sitzen jetzt oft auf der Bank unter der Trauerweide im Park.
Das war ganz, so schon so traumhaft war das alles.
Es fühlt sich an wie geschenkte Zeit, weil sie verliebt sind und wegen ihrer Kennenlerngeschichte.
Als ich den kennengelernt habe, da sind wir zusammen nach Holland gefahren, und weil er da jemand kannte, und haben was geholt und sind auf so einen Parkplatz.
Sie spritzen sich was.
Und da ist er schon umgekippt.
Er liegt bewusstlos auf seinem Sitz und rührt sich nicht mehr. Nicht nach einer Minute, nicht nach fünf.
Ich habe gedacht, der wird nicht mehr wach, und ich wusste nicht, was ich da jetzt in Holland mit einem toten Menschen in meinem Auto anfangen soll, und war schon völlig am Ende. Und dann hat er nach irgendwie 10, 15 Minuten, das kam mir vor wie eine Ewigkeit, die Augen wieder aufgemacht.
Er schaut sie an.
Lieber Gott, jetzt habe ich hier zufällig heute an meinem Todestag endlich meine Frau kennengelernt, mit der ich ein bisschen glücklich sein kann. Gib mir doch noch mal 3 Monate. So kam mir das vor. Und so wie es angefangen hat, ist es dann auch tatsächlich nach 3 Monaten wieder geendet. Genauso. Nur dass er dann die Augen eben nicht mehr aufgemacht hat. Und danach war alles nur noch grau für mich. Also da war alles für mich wie, als hätte man die Farbe aus dem Leben gesogen. Das war plötzlich keine Freude mehr da, nichts mehr. Es war alles genommen, war einfach, als wäre ich mitgestorben.
Alex macht einen Entzug und diesmal bleibt sie clean. Sie ist 18 Jahre alt und hat 2-mal eine Liebe verloren, 1-mal ihre Große. Manchmal sitzt sie allein unter der Trauerweide im Park. Sie weiß heute noch genau, wo die ist.
Zeilt halt alle Wunden, wie man so sagt. Und trotzdem ist noch jedes Jahr, wenn die Luft nach Frühling riecht, die Erinnerung wieder da.
Während Alex erzählt, passiert etwas Merkwürdiges. Wir zoomen immer weiter raus auf ihr Leben. Und das Bild, das ich sehe, wird größer und größer. Unser Anruf ist darauf nur noch ein winziger Punkt. Ein paar kleine Pixel.
Endstation!
Legen Sie nicht auf. Wir sind gleich wieder. Rund um die Uhr erreichen Sie uns auf moban.de.
Ja, von Anrufen hält ja heutzutage auch keiner mehr was.
Am Ende der unglaublichen Verkettung von Ereignissen, die ihr Leben sind, hat Alex Angst vor einem Mensch in einem Callcenter.
Dann sage ich, ja, also schönen guten Tag. Ich habe hier noch.
Sie übt jetzt sogar, was sie sagen will, wenn hier möglicherweise irgendwann irgendwer dran geht.
Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall.
Und ich war nämlich finanziell in einer. Nee, was hört sich blöd an? Mein Gott.
Das ist immer
dass
so.
Man sich so fürchtet vor so einer Lächerlichkeit. Da sitzt doch nur ein Mensch, der da arbeutet.
Legen Sie nicht auf.
Danke.
Legen Sie nicht auf. Legen Sie nicht auf, Alexandra.
Mm-mm.
An einem warmen Tag im August sitzt Alex im Auto. Sie trägt ein blaues Sommerkleid und sie ist unterwegs in die Stadt. Sie will Heroin kaufen. Zum ersten Mal seit 10 Jahren, seit ihr Freund an einer Überdosis gestorben ist.
Da war ich ungefähr 28 zu der Zeit. Ich wusste ja damals nicht mehr, wo irgendwas stattfindet. Das ändert sich ja auch ständig. Ich bin deshalb zum Hauptbahnhof gefahren. Das ist ja immer ein guter Ort. Ich hatte auch schon Auto zu der Zeit.
Auf dem Papier ist in letzter Zeit alles ganz gut gelaufen. Sie ist clean geblieben, hat ihr Abi nachgeholt, sich an der Uni eingeschrieben. Für Pädagogik.
Das lief gar nicht mit dem Studium. Das war eine Katastrophe von Anfang an. Und dann habe ich auch direkt wieder diese dämlichen Angstzustände gekriegt.
Alex kennt die Angst schon aus ihrer Kindheit.
Morgens machst du die Augen auf um 7. Eigentlich bin ich Langschläfer. So derzeit 7 Uhr Bing, Wachangst. Ganzen Tag.
Sie hat viele Diagnosen bekommen für das, was mit ihr passiert. Angstneurose und Depression zum Beispiel.
Ich habe 2 Jahre versucht, aus diesen Ängsten rauszukommen. Und es ging nichts. Es ging nicht so ein bisschen weiter. Und dann habe ich bewusst wieder angefangen mit den Drogen.
Alex parkt am Bahnhof und setzt sich auf ein Mäuerchen am Vorplatz. Das war früher immer ein guter Spot. Sie wartet.
Irgendwann kam dann ein junger Mann auf mich zu und hat gefragt, ob ich was zu rauchen hätte. Und da habe ich gesagt, nein, hätte ich nicht mit. Aber ich würde nach was anderem suchen und ob er mir da helfen könnte.
Er kann ihr helfen. Am Anfang ist er nur ein netter Typ, mit dem sie Drogen nimmt. Ihr neuer Freund. Bis sie ein paar Monate später mit ihrer Oma auf dem Sofa sitzt. Beide starren auf den Schwangerschaftstest in Alex' Hand. Auf das kleine weiße Rechteck, in dem gleich ein Strich auftaucht. Oder 2. Alex bemerkt ein Gefühl, das sich verdächtig so anfühlt wie Hoffnung.
Ich habe auch gemerkt, dass die Hoffnung mehr lag auf schwanger als auf nicht schwanger.
Auf dem Testfeld erscheint ein Strich. Und dann ganz zart ein 2.
Ich bin da gar nicht mehr rausgekommen aus dieser Euphorie. Ich bin immer durch die Gegend gelaufen, so wie, als hätte ich 6 Richtige im Lotto gehabt, so mit so einer totalen Begeisterung.
Wer erstmal gar nicht so begeistert ist, ist ihre Oma. Sie weiß, dass Alex wieder abhängig ist und schleift sie direkt zu einer Beratungsstelle. Alex meldet sich für ein Methadon-Programm an. Ein warmer Entzug, kein kalter.
Das mit den Drogen aufhören war ja gar nicht schlimm. Ich hatte ja schon 10 Jahre ohne Drogen gelebt.
Einmal die Woche fährt sie zum Arzt und holt ihr Rezept ab. Sie hat bald eine kleine Familie. Und sie bekommt mit ihrem Freund noch ein 2. Kind. Noch eine Tochter.
Also Freunde findet man dann auf dem Spielplatz eher als woanders. Also andere Mütter, die da auch sitzen, dann kommt man im Gespräch und trifft sich immer. Also das war schon, da habe ich mich mal normal gefühlt und nicht wieder so als Aussätzige. Das war so die erste Zeit, wo ich mich ganz normal gefühlt habe, wie andere Mütter eben auch. Und habe da auch Bekannte, die von überhaupt nichts irgendwie wussten. Die wissen es bis heute nicht, dass davor irgendwas anders war bei mir. Also würden die auch nie denken. Und das gibt einem auch Selbstwertgefühl.
Sie ist jetzt nicht mehr die Alex, die nichts auf die Reihe kriegt, sondern die, die den Haushalt schmeißt und den Kindern bei den Hausaufgaben hilft.
Ich hatte den Eindruck, jetzt passiert was, jetzt wird alles besser.
Leider sind unsere Mitarbeiter.
Ja, leider.
In der Gegenwart hängt Alex immer noch in der Warteschleife. Ihre Töchter sind beide erwachsen. Heroin ist eine Erinnerung. Und trotzdem ist das keine Situation der Sorte Ende gut, alles gut. Sie zieht ein paar Briefe aus einer Schublade und hält sie mir hin.
Telekom, ja. Postbank, das war der größte Posten. Das waren damals 1300 D-Mark.
Alex hat Schulden. Sie weiß nicht genau, wie viel. Ein paar tausend Euro auf jeden Fall. Wegen dem Problem mit dem Briefkasten.
Also ich komme nach Hause und denke, ja so, jetzt eigentlich müsstest du jetzt mal an den Briefkasten gehen. Ist schon lange her.
Der Briefkasten ist rechts neben der Haustür, direkt auf Augenhöhe.
Dann habe ich aber direkt eine Ausrede im Kopf parat. Mach's morgen.
Wenn morgen ist, geht Alex extra zügig die Treppe runter.
Dann gehe ich am Briefkasten vorbei, guck aber trotzdem hin. Und manchmal gucken ja dann schon so Briefe da raus. Wenn die rausragen, dann rufen die, mach mich auf, hol mich raus. Und meistens gehe ich dann hin und steck die weiter rein.
Das geht jedes Mal ein paar Wochen so. Bis die Briefe irgendwann so laut sind, dass Alex den Kasten aufsperrt und ganz schnell alles rausholt.
Ich kann mich auch darauf verlassen, dass wenn ich da dran gehe, dass da scheiß Post drin ist. Ist nie mal, dass ich mal aufmache und da ist nichts von Inkasso oder... Aber die mache ich auch gar nicht mehr auf. Die tue ich hier in so eine Tasche und behalte die dann.
Alex hat zwei große schwarze Einkaufstaschen voll mit Briefen, die sie nicht aufmacht. Sie weiß ja, was drin steht.
Wenn ich dann sowas aufmache, dann gibt mir das ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und wenn ich das nicht bezahlen kann, dann kommt so eine Verzweiflung auf.
Ab und zu macht Alex einen Brief auf, der ihr kein ganz schlechtes Gefühl gibt. Weil die Summe vor dem Eurozeichen nicht so groß ist. Dann kann sie das abbezahlen. Mit ihrem Bürgergeld und dem Gehalt von ihrem Minijob als Putzfrau.
Weißt du, dann eine winzige Sache, dann macht ja nicht viel aus.
In letzter Zeit ist selbst das schwierig geworden. Seit Alex erfahren hat, dass ihre Tochter Alea schwanger ist.
Ich habe gedacht, mein Gott, jetzt wirst du Oma. Du wirst jetzt Oma.
Alex freut sich voll, als sie das damals erfährt.
Ja, aber dass das dann so wird, da hat dann auch keiner mitgerechnet.
Weil sie schwanger ist, darf ihre Tochter nicht mehr nachts als Barkeeperin im Club arbeiten. Und bis das Jobcenter ihr Geld bewilligt, muss das von Alex für beide reichen.
Wir sind dann immer so bis Mitte des Monats ausgekommen. Und dann mussten uns Menschen helfen. Also mal hier, mal da, dann kann man eine Nachbarin mit einem Zehner.
Das geht ein paar Monate so. Wenn Alex unterwegs ist, steckt sie jetzt immer eine Plastiktüte ein und ihre Putzhandschuhe, für den Fall, dass sie Pfandflaschen sieht. Eine Plastikflasche sind 25 Cent, eine Einzelfahrt im Bus 3,60 Euro. Macht mehr als 14 Flaschen. An einem Mittwoch im Mai kauft Alex kein Ticket.
Ja, ich sitze mich vorne, so auf dem Vierersitz hinterm Fahrer und bin aber schon fast da, noch eine Haltestelle.
Sie ist auf dem Weg zu ihrem Minijob. Sie putzt bei einem Paar in einem schickeren Teil der Stadt.
Oh, Nächste. Kannst du aussteigen? Mein Gott, bist du froh, wenn du da bist. Und die sind irgendwie hinter mir eingestiegen. Ich hab die auch gar nicht gesehen.
Zwei Männer. Ein älterer und ein jüngerer. In Sweatshirt und Jeans. Der Bus ist jetzt gleich an der Haltestelle, wo Alex raus muss.
Und pack schon mal so meine Sachen wieder zusammen, damit ich aufstehen kann und ne zum Aussteigen dann. Und plötzlich kommt einer und sagt, Fahrkarte bitte. Und ich dachte, ich träume. Ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wo komme ich jetzt her?
An der Haltestelle steigen die Kontrolleure mit ihr aus.
Wo dann auch noch massig Leute stehen, die natürlich alle doof glotzen.
Sie hält den Kontrolleuren ihren leeren Geldbeutel hin.
Dann habe ich aber auch gesagt, ich habe überhaupt kein Geld und ich muss zur Arbeit. Und können Sie nicht meine Ausnahme machen, weil Ich muss da einfach hin.
Der Jüngere tippt was in sein Gerät, betroffen. Er sagt,
ich schreibe das jetzt genauso auf, wie sie mir das gesagt haben, dass sie kein Geld empfangen. Sag ich, ja und? Was soll ich dann sagen? Ich hatte kein Geld. Das ist doch gar kein Grund. Da sagt doch keiner, ach, ja dann.
Der Kontrolleur drückt ihr einen gelben Zettel in die Hand. Sie soll 60 Euro überweisen. Alex hat keine 60 Euro.
Da habe ich mir auch gedacht, hey, Leben, was willst du von mir, ne? Willst du mich ruinieren oder? Ich habe so einen richtigen Nervenzusammenbruch gehabt. Ging einfach nicht mehr, war alles zu viel. Und dann noch so eine Scheiße dabei. Beim Sauermachen sind mir die ganze Zeit so still die Tränen. Das hat einfach nicht mehr aufgehört. Das lief und lief. Dann fühlt man sich wirklich wie so ein Letztes, wie so ein Häufchen Elend einfach.
Auf Alex' Sofa zwickt die entzückend berückende Schaffnerin zum 11. Mal Fahrkarten. Und ich frage mich langsam, wie naiv ich eigentlich war. Auf einer Skala von 1 bis 10 schon so eine 8? Ich habe echt gedacht, dass das einfach wird. Einmal durch die Warteschleife, Geld überweisen, pling, 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 Problem gelöst. Aber dann habe ich rausgezoomt und ich habe mehr gesehen. Den Briefkasten zum Beispiel und zwei große schwarze Einkaufstüten voll mit Problemen wie diesen. Aber Alex hat entschieden, dass sie sich diesmal nicht einschüchtern lässt. Wenn sie diese eine Sache aus der Welt schaffen würde, mit mir in diesem Podcast, vielleicht könnte sie dann beschließen, dass das ein Zeichen ist für was Größeres.
Ich habe ja jetzt zum Beispiel auch einen anderen Anspruch an mich selber als zu der Zeit, wo die ganzen Schulden entstanden sind. Ich möchte einfach zuverlässig sein und meine Sachen begleichen.
Also es klingt auch einfach so, als wäre es dir wichtig, dich selber nicht als ein Opfer zu sehen.
Ja, genau. Nicht als Opfer und vor allen Dingen nicht immer sich so klein zu machen. Ich habe kein Geld, ich bin ja so arm. Das ist mir auch irgendwie peinlich.
Herzlich willkommen bei der Ruhrbahn. Einen kleinen Augenblick bitte noch.
Ich glaube, jetzt, wenn wir nicht mehr damit rechnen, geht gleich jemand
dran. Ja, das ist ja immer so, ne, oder?
Das ist echt immer so. Als die Warteschleife das nächste Mal losdudelt, knackt es in der Leitung. Alex schreckt hoch.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name. Ich habe ein Problem. Und zwar vor einiger Zeit bin ich beim Schwarzfahren erwischt worden und konnte das damals nicht bezahlen.
Alex versucht, mit der Stimme zu lächeln, um sich weniger klein zu machen.
Und jetzt wollte ich fragen, also wenn ich Ihnen die Nummer nenne, können Sie dann sehen, wo das jetzt geblieben ist?
Wir dürfen diesen Anruf nicht aufzeichnen, aber ich kann mithören, was passiert.
Ja, dann würde ich Ihnen mal die Nummer durchgeben. Das wäre dann 72.
Alex liest die Nummer vom ersten gelben Zettel ab.
07.
Es gibt jetzt zwei Szenarien. Entweder Alex kann das Geld einfach nachzahlen. Zweimal 60 Euro, ohne Mahngebühr oder wenig. Wäre zwar viel Geld, aber ihre ältere Tochter kann ihr vielleicht was leihen. Oder es ist zu spät. Dann liegt ihr Fall wahrscheinlich schon beim Inkassodienst. Das wird dann richtig teuer. Worst-Case-Szenario, die Ruhrbahn hat Anzeige erstattet.
5.
Wir hören das Tap-Tap-Tap der Tastatur durch die Leitung. Die Callcenter-Frau sagt, dann schauen wir mal. Sie klingt mindestens oberflächlich freundlich. Es wird kurz still.
Sicher nicht. Nee, sicher, sicher nicht.
Der Fall ist noch nicht in Kasso gegangen, sagt die Callcenter-Frau. Aber es gibt eine Mahngebühr. 5 Euro.
Nur, ja, das wäre ja also noch wenig, sage ich mal so, ja. Ja, da habe ich aber dann wirklich Glück gehabt. Dann könnte ich dir so dieses, könnte ich dann ganz normal mit 65 Euro begleichen. Super, das kann ich mir dann schon mal an der Seite tun. Ich habe aber noch eins.
Alex liest die Ziffern vom zweiten gelben Zettel ab. Das ist der, den sie schon länger nicht bezahlt hat. Mehr als 4 Monate. Ich denke, das ist auch noch nicht in Kasso gegangen, sagt die Callcenter-Frau.
Ja, das wäre ja dann ganz toll.
Alex' Lächeln ist jetzt echt. Die Callcenter-Frau sagt, dass sie das nochmal mit einem Kollegen gegenchecken muss. Sie bittet uns um etwas Geduld. Nichts leichter als das.
Also einer ist ja auf jeden Fall schon mal bezahlbar. Das ist ja auch schon mal gut.
Voll. Auf jeden Fall musst du, glaube ich, nicht ins Gefängnis.
Ja, ist ja schon mal.
Nach 2 Minuten und 39 Sekunden ist die Callcenter-Frau immer noch weg.
Diesmal dauert es ein bisschen länger, hm?
Ja, kein gutes Zeichen, ne?
4 Minuten 50. Irgendwann lässt Alex das Telefon sinken und reibt sich mit den Handflächen die Oberschenkel, wie zur Beruhigung.
Irgendwas ist auf jeden Fall, finde ich jetzt komisch. Jetzt werde ich schon wieder nervös, die soll mal drankommen.
Nach fast 8 Minuten ist die Frau wieder da.
Hallo? Ja, das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, ja. Mhm.
Beim zweiten gelben Zettel ist es zu spät. Der liegt schon beim Inkasso. Vielleicht hat er sich längst in einen der Briefe verwandelt, die in den 2 schwarzen Einkaufstaschen liegen.
Okay, gut, dann vielen Dank und tschüss.
Alex legt das Handy auf die Tischplatte. Ihr Gesicht sagt, habe ich es mir doch gedacht.
Ja, mein Gott, immerhin einer, der noch nicht im Inkasso ist, ne?
Sie streichelt geistesabwesend ihren Hund Koda, der sich neben uns auf die Couch gequetscht hat.
Wie geht's dir jetzt?
Ja, ich weiß auch nicht recht. Also auf jeden Fall nicht so erleichtert, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Also ich bin froh, dass ich es jetzt weiß, aber ist ja jetzt auch dadurch nicht geregelt. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen erschöpft, komischerweise.
Erschöpft?
Obwohl man ja eigentlich gar nichts großartig geleistet hat.
Ich finde, du hast auch großartig was geleistet.
Naja, also.
Naja, das ist ja auch schwer, sowas dann anzugehen.
Ja, genau. Für mich ist das eben schwer.
Diesmal glaube ich meinem Pep-Talk selber nicht so ganz. Ich gehe die Treppe runter, vorbei am Briefkasten, der mich cremefarben anstarrt. In den nächsten Wochen versuche ich mit Alex Videocalls auszumachen. Ich habe noch ein paar Fragen an sie und ich will wissen, wie es ihr jetzt geht. Aber sie reagiert nicht mehr so schnell auf meine Nachrichten. Ihr Laptop ist irgendwie auch kaputt und dann geht das neue Ladekabel in der Post verloren. Vielleicht bin ich jetzt auch eine Sache auf dem Haufen der unerledigbaren Dinge, die zu erledigen sind. Aber irgendwann klappt es doch.
Ja, läuft schon. Alles gut. Ja, tut's.
Alex strahlt vergnügt in die Webcam, als wäre alles bestens. Sie erzählt mir von ihrem Enkelkind.
Er ist richtig dick. Der ist sogar zu dick. Der war heute bei der U3 und er hatte schon 1 Kilo zu viel drauf, weil der so viel isst. Also dem geht's, der wächst und gedeiht, sag ich mal so.
Wir quatschen eine Weile und ich merke wieder, wie gern ich zuhöre, wenn Alex erzählt. Sie wirkt nicht so, als würde sie sich riesige Sorgen machen. Um die Einkaufstaschen mit den Briefen und die Zukunft an sich.
Ich bin kein Mensch, der sich die Zukunft ausmalt. Ich lasse alles auf mich zukommen.
Alex hat schon ganz andere Sachen überstanden als Anrufe und Briefkästen und Einkaufstaschen. Und sie glaubt immer noch daran, dass das gute Leben bald anfängt.
Ich weiß nicht, kennst du das mit diesen Saturnjahren?
Nope.
Ich bin davon überzeugt, dass das stimmt. Man sagt, der Saturn braucht so ungefähr 27 Jahre, um einmal um die Sonne zu kreisen.
Okay.
Wenn du, bis du 27 bist, nichts geschafft hast, so gar nichts, außer vielleicht Drogen zu nehmen und in den Tag hineinzuleben, dann werden auch die nächsten 27 Jahre genauso weiterlaufen. Hast du was auf die Beine gestellt, dann kannst du die nächsten 27 Jahre auch was aus deinem Leben machen.
In der zweiten Saturnrunde hat Alex was auf die Beine gestellt. Jetzt ist sie ja in der dritten. Und da ist alles noch drin.
Jetzt habe ich das Gefühl, dass es sich irgendwie ändert. Wie, weiß ich ja nicht. Aber zumindest diese Warteschleife, die ist vorbei. Das ist ja auch schon mal was.
Das war Telefobia. Wenn ihr auch einen Anruf für euch herschiebt, dann schickt mir am liebsten eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Oder ihr schreibt eine Mail, so wie Alex, an telefobia@br.de. Steht alles auch nochmal in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns am allermeisten. Nächsten Mittwoch findet ihr eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf. Telefobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Amelie Hörger. Unser Titelsong Your Life, Your Call ist von Junip. Cover- und Grafikdesign Lena Waldisbühl und Julia Bochnik. Distribution Markus Malich, Katrin Rekowski und Nathalie Forest. Sounddesign Dagmar Petrus. Studioteam Alexandra Distler, Viktor Weresch und Fabian Zweck. Redaktion Till Ottlitz und Amelie Hörger. Redaktionelle Mitarbeit Sarah Fischbacher und Philipp Süwart. Eine Produktion des Storyteams für den Bayerischen Rundfunk 2024. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Willkommen im Club, der queere Podcast von Puls. Wenn ihr die queere Community besser kennenlernen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Es geht zum Beispiel um Klischees, die Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und andere queere Menschen so richtig aufregen, wo es Probleme gibt und was bei ihnen gerade Thema ist. Die beiden Hosts, Sophia und Dimi, sind selber queer. Sie teilen eigene Geschichten und Erfahrungen und laden queere GästInnen ein. Warum sind Coming-outs auch heute immer noch so ein großer Schritt? Wie können wir mit unserer Sprache niemanden diskriminieren? Und warum werden Bisexuelle oft nicht ernst genommen? Um solche Fragen geht's bei Willkommen im Club. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.